Mein Gott ist ein Gott, der das Meer teilt. Und es gibt immer einen Weg. Ausweglosigkeit ist keine Option. Passt wunderbar zu dem, worüber ich heute Morgen sprechen möchte. Ich habe eine Menge Gedanken, die ich mir auch gemacht habe, in den Liedern, die wir schon gesungen haben, wiedergefunden. Ich bin mal gespannt, ob ihr sie auch wiederfindet. Weiterbauen. Leben gestalten, Herausforderungen annehmen. Warum dieses Thema? Wenn ich mit den Menschen in meiner Umgebung spreche, am Arbeitsplatz, Freunden, Kollegen, wenn man mal so über das Leben nachdenkt und philosophiert, ich spüre bei vielen Menschen eine Grundsorge, eine Grundangst. Wir machen uns Sorgen. Wir machen uns viele Sorgen. Und es gibt auch Grund dafür. Deswegen brauchen wir Ermutigung. Sorgen, wo kommen sie her? Tja, jetzt haben wir kaum die Corona-Pandemie hinter uns. Da kommen tausend andere Dinge. Also als ich gestern Abend noch mal in den Spätnachrichten geschaut habe, da waren 12 von 17 Meldungen Katastrophenmeldungen. Erdrutsch. Natürlich über die Kriege, die uns im Moment am nächsten stehen. Erdrutsche, Flutkatastrophen, Erdbeben. All überall. Dann erleben wir einen zunehmenden Zweifel an dem, ob unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eigentlich so das Richtige ist. Es gibt Politikverdrossenheit, es gibt immer mehr Gewalt, es gibt Hate Speech, es gibt Fake News. Und wir stehen da und machen uns Sorgen. Viele Menschen machen sich Sorgen. Wir brauchen Ermutigung. Und wer, wenn nicht Menschen, die Jesus in ihrem Herzen haben, haben Grund zur Hoffnung und dürfen von Mut sprechen. Darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen. Es wirkt sich ja bis in unsere Gemeinden hinein aus. Für uns, die wir die Welt versuchen, mit den Augen Gottes zu sehen, die wir versuchen, Jesus in unser Herz aufzunehmen und mit seinem Auge zu gucken. Wir nehmen ja auch noch andere Dinge wahr. Wie sich gesellschaftliche Werte verändern. Wie es plötzlich eine Tendenz dahin gibt, dass alles möglich sein muss. Dass alles möglich sein muss und alles erlaubt ist. Die Bedürfnisse des Einzelnen stehen sehr hoch. Alles wird toleriert. Und gleichzeitig erleben wir, was bei aller Toleranz und bei allem alles ist möglich, nicht toleriert wird. Wenn da nämlich jemand herkommt und sagt, nein, es gibt Grenzen. Es ist dem Mensch nicht alles möglich. Es gibt Grenzen, Grenzen, die Gott setzt. Dann wird man sofort in eine konservative, fundamentale, fundamentalistische Ecke gesteckt. Das wird nicht toleriert. Das macht uns zusätzlich Sorgen. Und wenn ich dann sehe, dass Menschen, Christen, die mir jahrelang Vorbild waren, plötzlich abdriften, neue Endzeittheoretiker werden oder dass Menschen in Querdenkerblasen verschwinden, die evangelisiert haben, das macht mir Angst. Wohin ist unsere Welt geraten? Ich mache mir Sorgen. Wir machen uns Sorgen. Was machen wir damit? Wir brauchen Ermutigung. Und wie können wir Hoffnung verbreiten? Natürlich, ich fasse Mut. So erlebe ich es, wenn ich die Nähe Jesu suche. Auch davon haben wir in den Liedern gehört. Ich erlebe Ermutigung im Gebet. Ja, die Bibel sagt ja auch, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Danksagung vor Gott in Philipper 4, Vers 6. Oder alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Im 1. Petrus, also Paulus, Petrus, sie ermutigen uns, unsere Sorgen abzugeben. Aber gelingt uns das immer, die Sorgen wirklich wegzuwerfen, dass sie weg sind? Gelingt uns das? Ist das nicht vielleicht zu einfach? Mir ist eine Zeile aus einem alten Lied eingefallen. Das habe ich früher als Kind gesungen. Beten ist reden mit Gott und hören. Ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt. Mal Finger hoch, wer kennt das Lied noch? Ah, da gibt es noch ein paar. Beten ist reden mit Gott und hören. Beten kann Sorge in Freude kehren, heißt es da auch. Fällt mir jetzt gerade ein, geht es da weiter. Mir ist wichtig, beten ist auch hören. Was hat Gott mir zu sagen? Ich darf ihm meine Sorgen sagen, aber es geht auch darum zu hören. Was sagt er mir? Womit will er mich ermutigen? Gibt es Ermutigung in der Bibel? Ja, sie ist voll davon. Und weil ich Themen, die mir wichtig sind, schon immer zu Liedern verarbeitet habe, weil ich da eine Affinität zu Musik habe, deswegen habe ich auch mal in den Psalmen geguckt und den Text, den wir sehen, aus Psalm 46 gefunden, der einer der vielen Beispieltexte ist, die aber so deutlich machen, wie wir mit der Situation in der Welt um uns herum umgehen können und dürfen. Da heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senkten, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Da erstmal ein Schnitt. Das ist doch genau die Situation, in der wir sind. Wenn ich mich so umschaue mit all den Erdbeben und Überschwemmungen, das wird hier wunderbar als Kraft der Natur beschrieben, in welcher Situation wir sind. Und uns geht es ja noch eigentlich gut. Uns geht es sehr gut, denn wir sind in vielen Dingen nur Beobachter des Schlimmen. Wir stecken nicht drin. Wir leben nicht in Charkiw. Wir leben nicht in Rafah. Wir leben auch nicht im Sudan. Von daher geht es uns gut. Das dürfen wir nicht vergessen. Doch trotzdem dürfen wir uns Sorgen machen. Was wir erleben, ist, dass Politiker angegriffen werden, dass Menschen mit Gewalt angegriffen werden, die helfen wollen. Das ist wesentlich weniger als Krieg, aber schlimm. Wir erleben diese Situation, große Nöte, wo wir nicht mit umzugehen wissen, wo wir keine Kraft haben, dagegen zu halten, wo wir müde werden, wo wir matt werden, wo wir ausgelaugt sind und nicht mehr können. Und nicht mehr wissen, wie sollen wir damit noch umgehen. Und da heißt es, Gott ist unsere Zuversicht. Er ist unsere Hoffnung. Und er ist unsere Stärke. Er gibt uns die Kraft, damit umzugehen. Und nur darum brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil er in uns ist. Weil er Kraft geben will. Seine Nähe suchen ist dabei ganz wichtig. Vieles um uns herum ist eben im Argen. Und jetzt der zweite Teil dieses Textes, wo ich dachte, hoppla, was passiert denn jetzt, was passiert denn da? Wir reden ja, oder unsere Altvorderen haben immer vom Dennoch des Glaubens gesprochen. Trotzdem. Auch wenn vieles um uns herum zusammenbricht, wenn vieles in mir zusammenbricht, wenn vieles zweifelt, trotzdem, dennoch halte ich fest an dir. Ein solches Dennoch steht hier auch. Angesichts der Situation in der Welt um uns herum. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Da habe ich gedacht, Das ist aber irgendwie ein krasser Kontrast. Und die ich habe diese Formulierung, die Luther gewählt hat, bewusst hier stehen lassen und nicht eine andere Übersetzung genommen, die das Ganze vielleicht ein bisschen feiner ausdrückt. Ja, wie klingt das denn? Dieses ganze Chaos in der Welt und die Stadt Gottes soll fein lustig bleiben. Will er uns hier sagen, macht die Augen zu, nicht hingucken, haben wir nichts mit zu tun, geht uns nichts an, wir sind nicht von der Welt. Nein, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Soll das heißen, guckt weg, ist uns egal? Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht, was uns der Psalmist hier sagen will. Er möchte der Angst und den Sorgen etwas entgegensetzen und wählt darum diese krasse Formulierung. Denn warum können wir fröhlich bleiben in unserer Grundstimmung? Weil es bei Gott diese Brünnlein gibt, diese Quellen des Heils, den Quell des Wassers vom ewigen Leben. Und ich habe darüber nachgedacht, was könnte er hier gemeint haben? Gut, der Psalmist selbst hat mit der Stadt Gottes sicherlich Jerusalem gemeint, wo Gott sich ein Zuhause für das Volk Israel, wo das geistliche Zentrum war, gesucht hat. Die Stadt heute, die Stadt Gottes, das ist die Gemeinschaft seiner Leute. Die Gemeinschaft der Heiligen, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Heilig nicht, weil sie abgehoben sind, sondern weil Gott selbst uns heilig spricht. Da können wir gar nichts für. Diese Gemeinschaft ist mit der Stadt Gottes gemeint. Und die Brünnlein, das sind die vielen Quellen, aus denen wir schöpfen können, wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Wenn wir uns gegenseitig erinnern an das, was Jesus, was Gott uns gesagt hat. Und darum brauchen wir uns nicht zu fürchten. Weil er Wohnung in uns nimmt. Gott ist bei ihr drinnen. Bei uns, in unserer Gemeinde, bei uns, in unseren Herzen. Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird die Stadt Gottes fest bleiben. Und das ist die Betonung. Nicht das mit dem Fein lustig, sondern die Betonung ist darauf, darum wird sie fest bleiben. Standhaft bleiben. Stark sein. Weil Gott ihr hilft. Früh am Morgen. Von Anfang an. Für mich ein großartiges Bild, was der Psalmist hier gewählt hat. Und wenn wir mal weiter gucken, in der Welt haben wir Angst, aber fast Mut, ich habe die Welt überwunden, hat Jesus gesagt. Jesus weiß es, dass wir Angst haben. Zu wem sagt Jesus das? Einerseits heißt es ja an allen möglichen Stellen, macht euch keine Sorgen. Und dann sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst. Er sagt es seinen 12 Jüngern. Also den High-End-Aposteln sagt er, ihr habt Angst. Ja. Aber ich habe die Welt überwunden. Ich kann und will auch eure Angst überwinden. Ich kenne euch. Ich weiß, dass ihr Angst habt. Aber habt Mut. Jesus billigt seinen 12 auserwählten Jüngern zu, Angst haben zu dürfen. Also brauche ich mich nicht unfähig fühlen, wenn ich Angst habe, wenn ich Angst empfinde. Ich muss es nicht leugnen. Ich darf mich dem stellen und damit zu Gott kommen, der meine Zuversicht und meine Stärke sein will. Jesus sieht den Kummer, meinen Kummer und auch den Kummer und die Nöte in der Welt um uns herum. Er sieht. Und wenn wir uns fragen, warum geht er nicht mit dem Hammer dazwischen? Es gibt auch andere Leute in der Bibel von den Jüngern, die haben sich auch schon mal gewünscht, dass Gott mal mit dem Hammer dazwischen fährt. Da ist Jesus aber ganz cool geblieben und hat das nicht gemacht. Und wenn wir uns das angucken, wie Jesus gelebt hat, er hat geheilt, er hat geholfen, er hat Hände aufgelegt, er hat viel getan bei vielen Menschen, aber nicht bei allen. Er ist nicht mit der Gießkanne durch Galiläa gegangen, sondern er hat Einzelne angesprochen. Dass Jesus sich mit allen konfrontiert, das wird sein, wenn er wiederkommt. Jesus hat damals nicht alle geheilt. Er hat nicht allen geholfen. Wir müssen es Gott überlassen, wie er seinen Weg mit uns und mit ihm gegangen ist. Aber wir dürfen wissen, mehr brauchen wir auch nicht tun. Wir sind seine Nachfolger, wir sind seine Jünger. Wir müssen nicht die ganze Welt heilen. Das können wir nicht. Aber mit unseren Möglichkeiten dürfen wir in unserer Umgebung mit Menschen sprechen, mit Einzelnen reden, Einzelnen helfen und sollen das auch. Und dazu möchte ich ermutigen, nicht aufgeben. Wir brauchen nicht aufgeben, weil es hilft. Schon im Alten Testament, also es geht quer durch die Bibel, die auf Jahwe hoffen, gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie ihre Flügel auf. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Stimmt das? Erlebe ich das in meinem persönlichen Leben? Erlebt ihr das? Glückwunsch. Ich wünsche es euch. Ich wünsche es euch. Bestätigt sich das in den Geschichten der Bibel, was hier steht? Es gibt vieles. Es ist mir zum Beispiel eine aus dem Alten Testament eingefallen. Das ist die Geschichte von Elia in 1. Könige 19. Elia hat sich sehr für Gott eingesetzt. Ein Anspruch, den wir sicherlich auch für uns an unser Leben stellen, dass wir uns einsetzen wollen. Und er hat auch gerade tolle Sachen mit Gott erlebt. Am Berg Karmel, da gab es ja viel Götzendienst, wo er es mit den Propheten, die dem Baal dienten, aufgenommen hat. Gut, seine Methode, nachdem das Feuer vom Himmel auf den nassen Altar gefallen ist und alle waren platt, haben gedacht, das gibt's doch gar nicht, gibt's doch gar nicht. Dieser Gott, der ist real. Dieser Jahwe, der ist real. Alle waren geflasht. Und dass Elia die dann alle umbringt, ist eine Geschichte, die ich bis heute nicht verstehe. Aber ich muss nicht alles verstehen. Fakt ist nur, dass die Königin so stinkesauer ist, dass sie Elia köpfen lassen will. Und Elia kriegt Angst. Er kriegt fürchterliche Angst. Er hat schon fast sowas wie ein Burnout. Jedenfalls rennt er eine Tagereise in die Wüste, legt sich unter den Strauch und sagt, mir reicht das jetzt. Ich habe so gekämpft, es lässt sich nichts machen. Das Böse bleibt am Ende immer Sieger. Ich will jetzt sterben. Meine Kraft reicht nicht, ich will jetzt sterben. Und dann kommt zweimal ein Engel, könnt ihr mal nachlesen, 1. Könige 19, kommt zweimal ein Engel, gibt ihm was zu, weckt ihn auf und gibt ihm Speise, gibt ihm was zu essen. Das erste Mal reicht noch nicht. Manchmal reicht eine gute Predigt nicht, um ein Leben zu verändern. Da muss man ein bisschen mehr dranbleiben. Und er schläft wieder ein. Der Engel kommt nochmal, weckt ihn nochmal und gibt ihm Speise und sagt, mach dich auf den Weg. Du hast einen weiten Weg vor dir. Iss, nimm Nahrung auf. Du hast einen weiten Weg vor dir. Und das sagt Gott uns heute auch. Iss, nimm das auf, was ich dir zu sagen habe. Du hast einen weiten Weg vor dir. Und das Geniale ist, da steht, die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch gehen konnte. Könnt ihr euch das vorstellen? 40 Tage und 40 Nächte ununterbrochen gehen. Wir waren letztes Wochenende zu einer Konfirmation in einem Ort nahe der polnischen Grenze. Und als Tina im Vorfeld mal gegoogelt hat, wie lange brauchen wir denn wohl dahin, da hatte sie das Ding noch auf Fußgänger stehen. Und deswegen hatten wir uns gewundert, warum dann da irgendwas von 8 Tagen stand. Aber 40 Tage, das heißt ja 5-mal an die polnische Grenze hin- und zurücklaufen. Ja, nonstop. Also, ich weiß nicht, wer von euch mal versucht hat, an seine Grenzen zu gehen. Also, ich bin ja leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer gewesen und ich hatte immer vor, mal den Siegerland-Höhenring an einem Tag, einmal rund ums Siegerland, wo ich geboren bin, an einem Tag. Das sind 142 Kilometer Wanderpfade und 3600 Höhenmeter. Und das habe ich mal tatsächlich geschafft. Von morgens 6 Uhr bis abends 8 Uhr. Nonstop. Und da habe ich auch zwischendurch unterm Strauch gelegen und gebetet. Könnt ihr euch vorstellen. Aber 40 Tage, das geht. Das erlebt der Elia. Wenn du mal klickst. Der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Da kann die Isabel machen, was sie will. Wir haben gesungen, Gott ist allmächtig. Und der das Meer teilt, von dem kann ich alle Wunder erwarten. Alles kann ich von ihm erwarten. Deswegen dürfen wir auch auf uns selber gucken und trainieren. Stärkt also eure müden Hände. Ja, ich habe müde Hände. Ja, meine Knie zittern, wenn ich mir manche Situation in der Welt anschaue. Wenn ich mir auch vielleicht manche Situation von Menschen anschaue in meiner unmittelbaren Umgebung, die verzweifelt sind, aus verschiedenen Gründen. Stärkt eure müden Knie und zitternden Knie und geht auf geraden Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Das steht doch im Hebräerbrief. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Also mit dem geheiligten Leben gemeint. Da ist man ja schnell dabei, man muss eben besonders gut sein und auch ethisch besonders hochstehend und so weiter. Ich glaube, dass das geheiligte Leben etwas anderes ist. Es ist ja nicht ein Heiligtum, sondern es ist geheiligt. Es lebt davon, dass Gott mir zuspricht. Es lebt davon, das geheiligte Leben, dass ich Gott in mein Leben hineinlasse. Und wenn ich Gott nicht in mein Leben hineinlasse, dann kann ich ihn auch nicht erkennen. Dann sehe ich nichts. Und dann habe ich auch kein Ziel. Und dann habe ich auch keine Antwort auf die Probleme und Fragen der Welt. Jesus will eine enge Beziehung zu mir haben. Wenn du mal weiterklickst. Schon auch wieder aus dem Alten Testament. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es kann und soll dir nichts passieren, was ich nicht will und für dich vorgesehen habe. Und nochmal, wenn da steht, fürchtet euch nicht, dann heißt das nicht, du darfst dich nicht fürchten, sondern das heißt, du brauchst dich nicht fürchten. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, ich habe dich erlöst. Du bist mein. Ich habe noch eine andere Geschichte mitgebracht, die ist völlig anders, aber hat die gleichen Elemente. Eine Geschichte, die wir alle kennen aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus. Und ihr könnt wahrscheinlich direkt raten, was es für eine Geschichte ist. Das ist der Petrus, der auf dem Wasser geht. Wie ist das bei der Geschichte passiert? Wie war das? Elia hatte ja was Großartiges gemacht. Jesus hatte 5000 Menschen gespeist. Und dann sagt er seinen Jüngern, seinen Leuten, geht ihr schon mal ins Boot und fahrt an das andere Seeufer voraus. Und so fühle ich mich manchmal, dass Jesus mir sagt, steig in dein Boot des Lebens und ab geht's, bis zum Ufer, bis zu mir, am anderen Ufer, da kommst du irgendwann an, dann wirst du für immer bei mir sein. Und er ging auf einen Berg, um zu beten. Ja, wir haben, wenn wir dann auf dem Meer rumfahren, haben wir da nicht immer das Gefühl, dass Jesus so ganz in der Nähe ist. Aber er ist bei uns, trotzdem. Und auf diesem Meer des Lebens, ja, da erleben die Jünger jetzt aber Sachen. Und ich glaube, so fühlen sich viele Menschen auch. Wenn es wogt und wallt, wenn der Sturm einen zu ertränken versucht und sie kriegen Angst, sie kriegen Sorge. Kommen wir überhaupt sicher am anderen Ufer an? Werden wir es durchs Leben schaffen? Und mitten in der Nacht sehen sie plötzlich etwas. Aber sie, in diesem ganzen Getöse können sie es nicht so richtig identifizieren, halten es für ein Gespenst. Im Übrigen steht hier in der vierten Nachtwache, steht da, ne, also früh am Morgen. Wie war das in unserem Psalmtext? Ne? Er hilft uns früh am Morgen. Da kommt er. Man kann ihn nicht so richtig erkennen. Und er ruft, fasst Mut. Ich bin es. Ich bin bei euch, ich komme zu euch. Und wir machen diese Wellen und Wogen hier gar nichts aus. Und dann ist da der Petrus mit diesem Irrsinnsmut. Er sagt, also wenn das stimmt, dann kann ich ja das Boot meiner Sicherheiten verlassen. Dann kann ich auf diesen Wogen und Wellen, diesen tosenden Lebensanforderungen, dann kann ich darauf laufen. Und er geht raus, hat Jesus fest im Blick und kann auf dem Wasser laufen. Toll! Blick auf Jesus. Ich kann auf dem Wasser laufen. Egal wie es tost und stürmt. Es kann mir nichts anhaben. Und dann guckt er die Kriege, die Erdbeben, die Hungersnöte. Und seine Gedanken fokussieren sich wieder auf die Wellen. Und dann sinkt er. Was macht Jesus dann? Er lässt Petrus nicht hängen, er fasst ihn bei der Hand und zieht ihn mit ins Boot und steigt in mein Boot. Also ich finde, das ist eine fantastische Geschichte. Wo ich jetzt nicht länger drauf eingehen will, das sind, was die anderen da im Boot alles so machen. Das wäre eine Predigt für sich, ist aber sehr interessant. Petrus sinkt, wenn er seinen Fokus von Jesus abwendet. Nochmal, wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn er hat uns erlöst. Wir sind sein. Und was ist mit dem Mut des Petrus? Also es gab auch Leute in dem Boot, das konnte man erkennen, die halten den Petrus für bekloppt, dass der auf dem Wasser steigt. Also auf Gott vertrauen, gut und schön. Aber jetzt machen wir halblang, die Realitäten sind ja auch noch da, ne? Gibt's. Aber Gott hat uns eben nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben. Wir können und dürfen und sollen die Probleme, die Herausforderungen um uns herum annehmen. Nicht ermüden, da möchte ich euch zu Mut machen. Weiterbauen, weitermachen. Weiterbauen am Reich Gottes, weiterbauen an einer Gesellschaft, wo Menschen einander achten und respektieren. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Aber wir können es nicht aus eigener Kraft. Das hat Paulus, der Oberintellektuelle, das habe ich auf dem nächsten, also der Oberintellektuelle unter den Aposteln, der also wunderbar lange Sätze bilden kann. Das ist einer der kürzeren hier. Ja. Also ich habe auch schon Sätze über 18 Verse von ihm. Wunderbar, nehme ich mir mal zum Vorbild. Wir können von uns aus nichts, das steht hier, bisschen breiter ausgedrückt. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nämlich die Hoffnung und die Stärke, die Gott in uns hineinlegt. Wir sind nur zerbrechliche Gefäße. Ja, wir merken oft, wie zerbrechlich wir sind. wie wir trotzdem Angst kriegen. Es soll eben deutlich werden, dass die Kraft, die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist. Und sie kommt nicht aus uns selbst. Und das kennen wir jetzt wieder. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt. Hier bei uns ziemlich wenig, aber kann noch kommen. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Kommen wir nochmal zurück auf unseren zentralen Text. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Gott ist bei uns drinnen. Deswegen können wir fest bleiben. Wenn wir den in den Mittelpunkt rücken, der unser Erlöser, unser Retter, unser Freund ist, dann werden wir auf dem Wasser gehen und Krisen und Herausforderungen und Unsicherheiten standhalten können, sie überwinden. Und zwar sowohl die Herausforderungen in der großen, weiten Welt, als auch die Herausforderungen unter uns, in der Gemeinde, in unseren Beziehungen. Es geht ums ganze Leben. Wenn wir Jesus in den Mittelpunkt rücken, dann können wir standhalten. Amen.